FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir endeten letztes Mal mit der Erschießung von 13 Verurteilten, die der sowjetisch-jüdische Dichter Josef Kerler in einem Gedicht festhielt, mit dem ich heute beginne. 12. August 1952. Oh, dieser Tag, dieser Tag, dieser Tag. Kummer und Qual, ach, und hilflose Klag. Kummer im Herz, stumm ein Klageton. Markisch, Hofstein, Quidko, Bergelson. Keiner war da, der sie tröstet die Nacht, als man sie alle umgebracht hat. Licht sahen sie so in der blutigen Nacht, mörderische Blitze, die Salve kracht. Ach, dieser Tag, dieser Tag, dieser Tag. Blutbesudelt, als Grabstein trag ich nun mein Lied. Und mein Herz muß als Licht leuchten allein, denn ein Grab gibt es nicht. Nichts, keinen Stein und kein Licht und kein Ton. Markisch, Hofstein, Quidko, Bergelson. Die Übersetzung stammt übrigens von Wolf Biermann. Josef Kerler wurde 1918 in der Ukraine geboren und verbrachte seine Jugend auf der Krim, wo er auch seine ersten jiddischen Gedichte verfasste und veröffentlichte. 1941 kämpfte er an der Front und wurde mehrmals verwundet. Er wollte nach dem Krieg eigentlich nach Birobidschan übersiedeln, kehrte aber nach Moskau zurück und wurde 1950 verhaftet und zu 10 Jahren Gulag verurteilt, von denen er 5 Jahre in Workuta verbrachte. Seither arbeitete er im zionistischen Untergrund, bis er 1971 nach Israel emigrieren konnte und lebte seitdem in Jerusalem. Das soeben verlesene Gedicht wurde 1978 im Verlag Aliens veröffentlicht, das nach dem Literaturjournal benannt wurde, das von den Ermordeten gegründet wurde. Deren Schicksal und Tod wurde geheim gehalten, sodass die Angehörigen, die ebenfalls verhaftet wurden bzw. Repression unterlagen, keinerlei Auskunft erhielten und die sowjetische Führung leugnete das Verbrechen obendrein und gab keine Auskunft auf Anfragen von ausländischen Freunden der Verschwundenen. Lina Stern erzählte erst Jahre nach den Hinrichtungen den Witwen und Kindern Einzelheiten aus Haft und dem Prozess. Erst 5 Wochen nach dem berühmten 20. Parteitag, am 4. April 1956, auf dem das jüdisch-antifaschistische Komitee nicht erwähnt wurde, veröffentlichte die jiddische Zeitung Volksstimme in Warschau unter der Überschrift »Unser Schmerz und unser Trost« ein Nachruf, der am 12. April in der New York Times nachgedruckt wurde. Eine Intervention des Pen-Clubs für die jiddischen Schriftsteller ist bis heute nicht bekannt. Der New Yorker Kongress für jüdische Kultur hat eine Liste von Namen erstellt, die 450 Künstler und Intellektuelle enthält, zu denen 238 Schriftsteller, 106 Schauspieler, 19 Musiker, 87 Maler und Bildhauer zählen, die verschwunden sind. Sie enthält aber nicht die Namen von Staats- und Parteifunktionären. Die hingerichteten, justizermordeten Juden vom 12. August 1952 waren nicht die einzigen jüdischen Opfer Stalins, neben den zahlreichen Toten der Schauprozesse der 30er Jahre. Es wurden auch Millionen von jiddischen Büchern vernichtet, weil allein deren Besitz zum Verlust der Freiheit führen konnte. Im Juni 1949 wurden alle Bücher der verhafteten jiddischen Autoren aus den Bibliotheken entfernt. Aber auch Lev Djetsch' Arbeit über die Rolle der Juden in der russischen Revolution wurde konfisziert. 3 Jahre nach den Hinrichtungen am 22. November 1955 gab es immerhin ein geheimes Rehabilitationsverfahren hinsichtlich des jüdisch-antifaschistischen Komitees vor dem Militärkollegium des obersten Gerichts der Sowjetunion, wo festgestellt wurde, dass Goldstein durch Foltervorwürfe gegen Michaelis und das Komitee abgepresst wurden, die weitere Verfahren zur Folge hatten. Die Methoden der MGB-Mitarbeiter, also Vororganisation des KGB, wurden offen dargelegt, dass durch Folter und Schlafentzug Unterschriften unter gefälschte Protokolle erzwungen wurden. Dass die Treffen in den USA von Pfeffer mit Zustimmung der Sowjetführung stattgefunden hatten und die wirklichen Auffassungen von Goldberg und Novik den Ermittlern auch bekannt war, ist klar. Dennoch wurde das jüdisch-antifaschistische Komitee nicht von jeder Kritik freigesprochen. So blieben Vorwürfe bestehen, dass die Mitglieder des jüdisch-antifaschistischen Komitees sich Funktionen angemaßt hätten, Einmischung bei der Arbeitsvermittlung zugunsten von Juden oder der Freilassung von Juden aus Lagern, auch hätte man nationalistische Äußerungen in literarischen Werken gefunden. Aber aus denen wurden nun keine konterrevolutionären Staatsverbrechen hergeleitet und die Urteile wurden posthum aufgehoben und andere ausstehende Verfahren eingestellt. Die seltenen Publikationen im Westen wurden nicht beachtet. Aber die Doppelrolle Fevers als einziger Zeuge der Anklage wurde bekannt. Das Ergebnis war, dass die meisten Hinterbliebenen der Komiteemitglieder nach Israel auswanderten. In Jerusalem wurde ein Denkmal für die ermordeten Mitglieder des jüdisch-antifaschistischen Komitees errichtet. Erst 1988 begann das ZK der KPDSU unter Khrushchev eine öffentliche Rehabilitierung. Aber keine erneute Aufrollung des Prozesses. Im Januar 1989 wurden die Angeklagten rehabilitiert. Aber das Dokument über die Foltermethoden blieb geheim. 1989 stellte man nur fest, dass die Geständnisse nach Anwendung unerlaubter Methoden erfolgt wären und dass Chepsov, der Richter, 1957 erklärt hatte, dass die Anklage und Urteile vorherbestimmt gewesen seien. Und 1955 geht aus dem Schreiben auch hervor, dass Losowski, Pfeffer, Josefowitsch, Quidko, Markisch, Teumin, Brickmann und Lina Stern posthum in die Partei aufgenommen worden waren. Oh Mensch, werden Sie sich da so freuen in Ihrem Grab. Später, 1988, wurde diese Ehre auch Schimiljowitsch und Hofstein zuteil. Über Pfeffers MGB-Mitgliedschaft wurde nichts berichtet. Die Arbeitsweise der Stasi blieb selbst in Zeiten des Glasnost ein Tabu. Immerhin aber wurde am 12. Februar 1989 am Tangangplatz in Moskau das jüdische Michaels Kulturzentrum eingeweiht, wo Elie Wiesel die Festansprache hielt und israelische Musiker ein Konzert gaben. Aber wie sah das nun nach dem jüdische antifaschistische Komiteeprozess aus? Was war da noch los, bis Stalin endlich starb? Stalin misstraute letztlich jedem und hatte vor der eigenen Familie auch keinen Halt gemacht. Nicht einmal sein Arzt Winogradow traute er, als er ihm einen sehr guten Rat gab, nämlich ihm empfahl, sich aus Gesundheitsgründen aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Da hat er sich dann an allen Ärzten gerecht. Das legte Stalin als Versuch seiner Entmachtung aus und drohte sogleich Sicherheitsminister Ignatjew, ihn würden Abakumows Schicksal ereilen, wenn er die Drahtzieher der Ärzteverschwörung nicht entlarve. Wir hatten schon erwähnt, dass Rumin schon im Sommer 1951 angeblich absichtliche Fehlbehandlung hoher Funktionäre durch Kremlärzte denunzierte und Stalin davon erfuhr. So befahl Stalin im September 1952 eine Gruppe von Ärzten zu verhaften. Er fand weitere Beweise dafür, dass neben Winogradow, Jegorow, Wasilenkow, Busalow, also alles Nicht-Juden erstmal, Ettinger, dann Sophia, Kanai für den Tod von Tscherbako und Tschnanow verantwortlich seien. Winogradow, Wofsi, Wasilenko und Kogan wurden im November bereits verhaftet, weitere Ärzte im Dezember. Was dran war, hat Nikita Khrushchev in seiner Geheimrede vor dem 20. Parteitag ausgeplaudert. Ich zitiere da aus einem Dokument aus dem 20. Parteiblatt. Stalin gab Anweisung, eine Gruppe prominenter sowjetischer Fachärzte in Haft zu nehmen. Als wir diesen Fall nach Stalins Tod untersuchten, stellten wir fest, dass er vollständig erfunden war. Traue keinem Denunzianten, dachte sich allerdings auch Stalin, und so traute er auch nicht Rjumin, den er in eine solche Machtposition erst gebracht hatte. Wer solche Ambitionen hat, dem kann ich auch nur bejagt scheinigen. Ein Denunziant ist nicht beliebt, nicht einmal bei denen er denunziert. Stalin ließ ihn auf einen Posten im Ministerium für Staatskontrolle abschieben und ersetzte ihn durch einen neuen Ermittler, Sergei Golitze. Das hat ja auch den Vorteil, dass die Ermittler von den Fälschungen der Vorwürfe nichts wissen. Der Neue interessierte sich nun besonders für die Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten, was ja in alte Verschwörungsnarrative besonders gut passt. Mironowski stand ja auch in Verdacht, über seinen Cousin Michols ein wichtiger Kontakt zu den Amerikanern gewesen zu sein. Und Agent des CIA und des israelischen Geheimdienst. Was man da so alles machen kann und macht, wenn man Jude ist, also das geht ja auf keine Judenhaut. Es wurde die gleiche Taktik verfolgt wie im 1952er Prozess. Allen Anklagen wurde ein Deal angeboten, dass, wenn sie möglichst viele Verschwörer in das vermeintliche Komplott einbeziehen, sie ihr Leben retten und ihre Familie verschonen können. Stalin war natürlich besonders interessiert und ließ sich täglich über die Verhöre Bericht erstatten. Tatsächlich wurden Protokolle vorgelegt, nach denen Wowski und Kogan gestanden, im Juli 1952 die Ermordung von Stalin, Beria und Malenkov verabredet zu haben. Da die medizinischen Methoden versagten, wurde erfunden, habe man sogar Anschläge auf Regierungsautos geplant, was die Sicherheitsorgane verhindert hätten, die wiederum die Chance nutzen und sich mit den Erfindungen selber rühmten. Ja, die fänden das dann auch noch gut, nicht? Diese falschen Geständnisse, weil sie ihnen dann auch noch Karriere einbringen. Geplant war anscheinend ein öffentlicher Prozess gegen die Ärzte, also ein Ärzteprozess, obwohl zu den Angeklagten nicht nur Juden gehörten. Wie macht man so etwas, fragte sich Stalin und hat in der Tschechoslowakei einen Probelauf gemacht. Auch noch in Polen, in Deutschland ähnliches, nicht? Als Mensch könnte sagen, dass der Slansky-Prozess so eine Art Generalprobe für den geplanten Ärzteprozess war. Ausgangspunkt des Prozesses war die Affäre um den US-amerikanischen Diplomaten Noel Field und der damit verbundene Schauprozess gegen Laszlo Rajk in Ungarn. Also Noel Haviland Field, Noel Field, er war ja geboren, 23. Januar 1904, in London gestorben, 12. September 1917 in Budapest. Es war also ein US-amerikanischer Diplomat, Kommunist, der als Informant der sowjetischen GPU arbeitete. Während des Zweiten Weltkrieges leitete er das Unitarian Service Committee und rettete in dieser Funktion zahlreiche Flüchtlinge vor den Nazis. Nach Kriegsende wurde er als angeblicher US-Agent Opfer der stalinistischen Säuberungen im Ostblock. Na, so ganz so sauber waren die nicht. Der Prozess wurde so denn auch auf Stalins Geheiß inszeniert. Clement Gottwald, damaliger Präsident der Tschechoslowakei, hatte zunächst dem sowjetischen Druck zur Verhaftung Slanskys widerstanden, wohl auch deshalb, weil sich die beiden seit ihrer Exilzeit in Moskau persönlich nahestanden. Erst als Gottwald selbst mit Verhaftung und Absetzung bedroht wurde, gab er sein Einverständnis, gegen Slansky einen Haftbefehl zu erlassen, nicht ohne dessen Durchführung noch hinauszuschieben. Den Ausschlag gab schließlich ein spontanes Schreiben der tschechischen antikommunistischen Emigrantenorganisation OKAPI, in dem Slansky eine Flucht in den Westen angeboten wurde. Dies war ein Denunziationsversuch gegen führende kommunistische Parteimitglieder, denen eine Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten unterstellt wurde. Dieser Brief, offenbar ohne Wissen westlicher Geheimdienste abgesandt, diente in der Folge als Beweismittel für die sowjetischen Unterstellungen des Landesverrats gegen Slansky, worauf Gottwald zum Handeln gezwungen wurde. Also zum Slansky-Prozess folge ich jetzt einer Schilderung Arno Lustigers, da einfach halt halber. Man könnte da unendlich viel schreiben, aber und sagen, aber wir machen das jetzt mal in aller Kürze. Die Schauprozesse in Budapest und in Sofia bildeten das Muster für weitere Prozesse in Osteuropa. Die sowjetischen Berater, erfahrene NKWD-Offiziere, die zur Vorbereitung des Slansky-Prozesses nach Prag kamen, konnten die Dramaturgie der Moskauer Prozesse der 30er Jahre mit Gewinn übernehmen. Der Slansky-Prozess ist der erste und historisch bedeutendste antisemitische Prozess in einem Ostblockstaat. Ihm gingen Verfolgung und mehrere Schauprozesse gegen die nichtkommunistischen Politiker und katholischen Priester der CSR voraus. Am 11. November 1951 erschien Anastas Mikojan unerwartet in Prag mit dem persönlichen Befehl Stalins, den Generalsekretär der Partei Rudolf Slansky zu verhaften, was am 24. November geschah. Unter Folter musste Slansky regimefeindliche Überzeugungen gestehen. Im Februar 1952 versuchte er vergeblich, sich das Leben zu nehmen. Im Januar und Februar 1952 wurden mehr als 50 führende Funktionäre der Partei, Armee, Polizei und Ministerialbeamte verhaftet. Im August 1952 begann unter Anleitung der sowjetischen Berater und des Hauptstaatsanwalts Urwalek die Untersuchung. Die Anschuldigungen offenbarten vulgären Antisemitismus sowie antizionistische und anti-israelische Tendenzen. Einer der drei Überlebenden des Prozesses, Eugen Lobel, erinnerte sich an folgende Worte des NKWD-Oberst Michail Lichatschow, der sich bereits zwei Jahre vorher bei der Untersuchung der JAFK-Mitglieder besonders ausgezeichnet hatte. »Du bist weder Kommunist noch Tschechoslowake. Du bist ein dreckiger Jude. Israel ist dein einziges wirkliches Vaterland. Du hast den Sozialismus an deine Bosse, die zionistisch-imperialistischen Führer des Weltjudentums verkauft, aber die Zeit wird bald kommen, um alle von deiner Art zu vernichten.« Die Angeklagten mussten auf Anordnung der Vernehmer und der sowjetischen Berater monatelang im Gefängnis in Rutschin bei Prag ein komplettes schriftliches Szenario, das den genauen Ablauf des Prozesses festlegte, auswendig lernen. Der Prozess gegen die Leitung des staatsfeindlichen Verschwörungszentrums begann am 20. November 1952. Die jüdische und bürgerliche Abstammung von 11 der 14 Angeklagten des Hauptprozesses wurde besonders hervorgehoben. Mehrere hatten in Spanien in der Resistance in alliierten Armeen und als Partisanen gegen den Faschismus gekämpft. Rudolf Slansky, bis 1951 Parteichef sowie stellvertretender Ministerpräsident, 1901 geboren, war schon als jugendlicher kommunistischer Funktionär und seit 1929 Mitglied des ZK. Der KPC hatte während des Krieges in Moskau gelebt und 1944 am Aufstand in der Slowakei teilgenommen. Otto Slink, seit 1949 ZK-Mitglied, war Mitglied der Internationalen Brigaden. Petrich Reichens, stellvertretender Verteidigungsminister, Vorkriegskommunist, hatte bis 1945 in den tschechischen Einheiten gekämpft, die sich in der Sowjetunion formierten. Ludwig Freker, seit fast 20 Jahren KPD-Funktionär, 1939 bis 1945 im Londoner Exil, war als ZK-Mitglied für die Wirtschaft zuständig. Petrich Geminder, Chef der internationalen Abteilung der KPJS, hat am Lenin-Institut in Moskau gearbeitet. Der Journalist André Simone, also auch Otto Katz genannt, führender Propagandist des Weltkommunismus in Frankreich, Spanien und Mexiko, wurde 1946 als Chefredakteur des Parteiorgans Rude Bravo abberufen und schrieb seine Kommentare seither unter Pseudonym. Bei Mexiko fällt mir immer so ein Eispickel ein, nicht? Da wurde ja Trotzki ermordet. Sie alle wurden angeklagt wegen Hochverrats, Spionage, Sabotage, Militärspionage, mangelnder Wachsamkeit und der Bildung von trotzkistischen und titoistischen Zentren. Ihn wurde selbst die frühere Mitgliedschaft in zionistischen Jugendorganisationen angelastet, obwohl sie seit Jahren zur Führung der KPCS gehörten und entschiedene Antizionisten waren. Aber auch die nichtjüdischen Angeklagten, Außenminister Clementis, der stellvertretende Verteidigungsminister Swab und der stellvertretende Generalsekretär der KPCS, Frank, wurden als Zionisten gebrandmarkt und verurteilt. Mordechai Oren und Shimon Orenstein, Mitglied der israelischen sowjetfreundlichen Partei Mapan, wurden in Prag verhaftet und durch Folter dazu gebracht, als Zeugen der Anklage den Staat Israel und den Zionismus zu verleumden. Auch sie wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. In der Anklageschrift heißt es: Ben-Gurions Regierung verwandle Israel in einen amerikanischen Besitz und unterstütze vorbehaltlos die verbrecherischen Pläne der amerikanischen Kriegsbrandstifter, die aus Israel einen militärischen Stützpunkt gegen die UdSSR machten. Da muss man nur darauf achten, wie klein Israel ist, nicht? So in etwa wie ein Bundesland namens Hessen. Einer der Anklagepunkte basierte auf der von Stalin angeordneten Waffenhilfe für den mit sowjetischer Unterstützung gegründeten Staat Israel. Am 27. November 1952 wurde das Urteil verkündet. Haidu, Löbel und London wurden zu lebenslänglicher Haft, Slansky und weitere 10 Angeklagte zum Tode verurteilt und am 3. Dezember 1952 hingerichtet. Insgesamt wurden Tausende von Staats- und Parteifunktionären angeklagt und 178 Personen hingerichtet. Mehr als 50.000 Menschen erhielten Haftstrafen oder wurden ohne Urteil in Lager verbracht. Arthur London, der in Moskau am Lenin-Institut gearbeitet und später in Spanien und Frankreich in der Resistance gekämpft hatte, ist eine genaue Beschreibung des verbrecherischen sowjetischen Justizmordsapparats zu verdanken. Als ehemaliger stellvertretender Außenminister wurde er der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen und französischen Geheimdienst sowie mit der Gestapo, den Trotzkisten und Titoisten beschuldigt. Er gestand auch, diplomatische Positionen mit Zionisten, Trotzkisten und bürgerlichen Nationalisten besetzt zu haben. Nur wegen massiver Proteste der französischen kommunistischen Gewerkschaften CGT und der persönlichen Intervention seiner französischen Frau und Spanienkämpferin Lise ist es gelungen, sein Leben zu retten. Noch Monate nach Stalins Tod im März 1953 lief die juristische Mordmaschine in Prag und Pressburg weiter. Auch in Rumänien wurden die ungarischen Minderheiten und Juden wegen Kosmopolitismus, Nationalismus und Zionismus verfolgt, verhaftet, gefoltert und verurteilt. Die Angeklagten des Slansky-Prozesses sind erst im Dezember 1963 rehabilitiert worden, mehr als 11 Jahre nach der Urteilsverkündung. Das Kosmopoliten, die Spanienkämpfer waren da ja immer dran, nicht? Also gegen Internationalismus und gegen Nationalismus, beide, also das muss man schon zusammenbringen, nicht? Die Angeklagten sind also 1963 rehabilitiert worden, mehr als 11 Jahre nach der Urteilsverkündung. Also die Urteile: Wladimir Clementis, Todesstrafe, Otto Fischl, Todesstrafe, Josef Frank, Todesstrafe, Ludwig Freker, Todesstrafe, Beatrich Gminder, Todesstrafe, Fafro Haidu, lebenslang, Efzen Löbel, lebenslang, Arthur London, lebenslang, Rudolf Margolius, Todesstrafe, Beatrich Rezin, Todesstrafe, Otto Katz, also André Simone, Todesstrafe, Rudolf Slansky, Todesstrafe, Otto Slink, Todesstrafe, Karel Swab, Todesstrafe. Also das waren die Strafen. In den Jahren 1949 und 1950 waren bereits führende jüdische Funktionäre der Kommunistischen Partei Ungarns, der Tschechoslowakei, Polens und der DDR harte Repression ausgesetzt worden. Gegen Paul Merker, das machen wir nächstes Mal auch noch ein bisschen, der sich für sogenannte Wiedergutmachung einsetzte, bereitet man in der DDR einen Prozess vor. Die Parallelen verweisen auf den Unterschied, dass Stalin es anders machte. Ein Schauprozess gegen die Mitglieder des jüdisch-antifaschistischen Komitees kam nicht in Frage. Sie wurden ja heimlich ermordet. Leonid Lux stellte die These auf, das sei geschehen, weil es nicht so spektakulär genug gewesen wäre, den gemeinen Sowjetbürger, nicht so bekannte jüdische Schriftsteller, öffentlich zu verurteilen. Da wären doch jüdische Kremlärzte besser geeignet gewesen. Da ist natürlich was dran, aber offenkundigen Antisemitismus wollte man ja durchgehend ja auch nicht, nicht? Auch weil man auf die Juden immer noch angewiesen war. Aber die Erfahrungen waren ja auch noch nicht da. Wie das mit den Ärzten war, berichtet Chruschtschow auf dem 20. Parteitag. Das zitiert doch mal. Hier auf diesem Parteikongress ist der ehemalige Minister für Staatssicherheit, Genosse Ignatjew, als Delegierter anwesend. Stalin erklärte ihm rundheraus: Wenn Sie kein Geständnis von den Ärzten beibringen können, dann werden wir Sie um einen Kopf kürzer machen. Tumult im Saal wird hier vermerkt. Stalin berief den Untersuchungsrichter zu sich, erteilte ihm Instruktionen und gab Anweisungen bezüglich der anzuwendenden Untersuchungsmethoden. Diese Methoden waren sehr einfach. Schlagen, schlagen und nochmals schlagen. Kurz nach der Verhaftung der Ärzte erhielten wir Mitglieder des Politbüros die Protokolle über die Schuldgeständnisse. Nachdem die Protokolle verteilt waren, erklärte uns Stalin: Ihr seid blind wie junge Katzen. Was werdet ihr ohne mich machen? Unser Land wird zugrunde gehen, weil ihr es nicht versteht, Feinde zu erkennen. Ja, mangelnde Projektionsfähigkeit, würde ich mal sagen. Wen wundert es, wenn die Zahl der Verhafteten dazu nahm und auch engste Mitarbeiter Stalins nicht verschonte? Der Chef der Leibwache hatte den Brief der Ärztin Lydia Timatschuk an Stalin ins Archiv befördert. In dem Brief hatte sie Ärzte wie Ettinger und Winogradov wegen falscher Behandlung von Sternenow, also das, denunziert. Es handelte sich also an Übersehen der Anzeichen eines Infarktes. Vlasik, der Chef der Leibwache, wurde dann festgenommen, weil er das unterdrückt hatte. Also nachträglich brauchte man das ja nicht. Vorher hatte man sich da ja nicht so interessiert. Stalin las den Brief von Lydia Timatschuk im Politbüro vor. Sie erhielt wegen ihrer Wachsamkeit den Leninorden und wurde als Vorbild gepriesen. Am 13. Januar 1953 erschien ein Leitartikel über die Mörderärzte, die mit der jüdisch-bürgerlich-nationalistischen Organisation Joint verbunden sein sollen, die den Befehl der Ausrottung der führenden Kader der UdSSR gegeben haben sollen. Aus dem Geständnis Wufsis soll hervorgehen: Die Mordsärzte, Monster in menschlicher Gestalt, trampelten auf dem heiligen Banner der Wissenschaft und waren bezahlte Agenten der ausländischen Spionage. Nun gab es eine Reaktion auf die antijüdischen Maßnahmen, indem am 9. Februar 1953 Mitglieder des zionistisch-nationalistischen Untergrunds eine Bombe vor der Botschaft der Sowjetunion in Tel Aviv explodieren ließen, woraufhin der Kreml die diplomatischen Beziehungen abbrach, die erst 4 Monate nach Stalins Tod, also im Juli 1953, wieder aufgenommen wurden. Im Februar fruchtete eine Medienkampagne gegen Juden. Es gab Attacken gegen Juden als vermeintliche Spione und Wirtschaftsverbrecher und es wurden weitere 37 Personen festgenommen, unter denen sich Ärzte und ihre Angehörigen befanden, und schließlich weigerten wegen der Pressekampagne die Menschen von jüdischen Ärzten Medikamente anzunehmen, weil sie befürchteten, vergiftet zu werden. Als am 13. Februar 1953 Lew Mechlis, ein treuer jüdischer Gefolgsmann Stalins und bis 1950 Minister für Staatskontrolle, starb, wurde der Bevölkerung durch eine feierliche Beisetzung signalisiert, dass das System auch gute Juden hätte und ein offener Antisemitismus nicht gewünscht sei bei aller Hetze gegen jüdische Ärzte. Ja, die 7 Wochen vom 13. Januar bis zum Tod Stalins am 5. März 1953 waren für die Juden ereignisreich und unübersichtlich auch für die Historiker. Also es gibt da immer noch widersprüchliche Auffassungen und noch viel Forschungsbedarf. Ich halte mich dann an dem, was am sichersten ist. Es gab eine allgemeine Pogromatmosphäre, die manifestierte, wie sehr die Behörden die traditionellen antisemitischen Ressentiments instrumentalisieren konnten. Anders als in der Zarenzeit gab es keine Schriftsteller wie Tolstoi oder Korolenko oder Gorki, die sich für die Juden einsetzten. Es gab ja auch nicht so etwas wie die Dreyfus-Affäre, wo sich dann zeigte, dass es nicht nur Anti-Dreyfusards gab, sondern auch Dreyfusards, nicht? Also die den Soldaten Dreyfus da unterstützten. Die Aussagen über den geplanten Ablauf der antijüdischen Maßnahmen gehen auseinander, bis hin zu Titelüberschriften. Stalin betreibt seine Endlösung, was wohl eine Relativierung der Massenmorde der Nazis war. Andere sprachen von einer geplanten Deportation von Tausenden von sowjetischen Juden, einer Idee, die Stalins Günstling Dmitri Tschechsnokow, der 1949 Chefredakteur der Woprosi Philosophie, also in Fragen der Philosophie übersetzt, war ein berüchtigter Antisemit, der im Oktober 1952 auf dem 19. Parteitag, also ein vor dem nach Stalins Tod, unerwartet ins Präsidium des ZK gewählt wurde. Dass seine Schrift »Warum die Juden aus Industriegebieten ausgesiedelt werden müssen?« vom Innenministerium in eine Massenauflage gedruckt und vor den Deportationen verteilt werden sollte, als marxistisch-leninistische Rechtfertigung der historischen notwendigen Maßnahme Stalins gegen die Juden. Ja, das ist, gemacht wurde, ist nicht belegbar, weil so eine Broschüre sich nicht in den zugänglichen Archiven auffinden ließ. Dass die Juden auf Reservegleisen um Moskau in vielen Fracht- und Viehwaggons konzentriert worden seien, um nach den Verbannungsorten transportiert zu werden und unterwegs von aufgebrachten Volksmassen angegriffen wurden, wurde ebenso behauptet. Über Leonid Lux ist ein Zitat aus einem Buch von Zinoviev Shains überliefert, dass die Lebensbeichte des ZK-Funktionärs N. Poljakow, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen ist, wiedergibt, die sich folgendermaßen anhört. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre wurde ein Beschluss über die vollständige Deportation der Juden gefasst. Die Durchführung dieser Aktion wurde einer neu gebildeten Kommission anvertraut, die Stalin direkt unterstellt war. Suvsov wurde zum Vorsitzenden dieser Kommission, ich zu ihrem Sekretär ernannt. Für den Empfang der Deportierten wurden unter anderem in Birobidschan in beschleunigtem Tempo Barackenkomplexe, eine Art von Konzentrationslagern, errichtet. Gleichzeitig wurde im ganzen Land Listen aller Personen jüdischer Herkunft angelegt. Die Deportation sollte in zwei Etappen durchgeführt werden. Zunächst waren reinrassige Juden, danach Halbjuden zu deportieren. Die Aktion sollte in der zweiten Februarhälfte durchgeführt werden. Es kam zu Verzögerungen. Die Listen waren nicht rechtzeitig fertig. Stalin hatte aber ganz eiserne Fristen gesetzt. Am 5. bis 7. März sollten der Prozess gegen die Ärzte, am 11. bis 12. März die Hinrichtung stattfinden. Ja, das war dieses Dokument. Die Frage, ob Stalin Hitler war, die Geschichtsrevisionisten und extreme Antikommunisten ja gern vorab bejahen, schließt allerdings aus, dass es so etwas wie das jüdische antifaschistische Komitee überhaupt hätte geben können. Ja, und die ganze jüdische Geschichte der Revolution ja auch, nicht? Das geht so nicht so ganz. Und das ganze Eier wäre auch nicht dermaßen erklärlich, nicht? Offener Antisemitismus, das ist ein Ergebnis, war nicht erwünscht und im beginnenden Kalten Krieg sollte auch nicht der Eindruck entstehen, es gäbe in der Sowjetunion keine Meinungsfreiheit und Einflussmöglichkeiten für alle. Also Äußerungen wie die Idi Amins, nicht? In seinem Land gäbe es Redefreiheit, aber ob es auch Freiheit nach der Rede gibt, das können wir nicht versprechen. Wird ja in der heutigen Zeit auch von Rundfunkmoderatorinnen dem Sinn nach affirmativ selber behauptet, nicht? Wie kürzlich im ZDF erlebt. Heute ist Mensch ja nicht zimperlich, wenn es darum geht, unliebsame, abweichende Meinung zwar nicht zu unterbinden, aber es kann schon mal passieren, dass Wohnungen und Bankkonten gekündigt werden, Karrieren abgebrochen werden, Hausdurchsuchungen bei Wissenschaftlern und sogar Richtern stattfinden, wenn sie nicht so recht spuren. Und wenige Monate vor den Wahlen wird die Bundespressekonferenz, in der ohnehin viel zu wenig kritische Fragen gestellt werden, abgeblasen. Nicht? Da soll man jetzt, also die, beziehungsweise die öffentlichen, das öffentliche Senden der Pressekonferenz soll abgesagt werden. Und das soll den heutigen Stand von Freiheit nicht mit Stalins oder Hitlers Regime identifizieren, sondern nur das soziologische Lernen befördern, was für unermessliche Grauen schon möglich waren und dass wir den Anfängen schon wehren müssen. Ja, aber dann zurück gleich zur UdSSR wieder. Eines der Mittel der Propaganda in der Sowjetunion waren die Briefe an die Pravda, eine Publikation, die die Wahrheit immerhin im Titel trug. Ich brauchte es ja bereit. Diese Briefe signalisierten oft wichtige Änderungen der Regierungspolitik, aber es war nicht das jüngste Gerücht, sondern allen bekannt, dass diese Texte bis ins kleinste Detail oft auch von Stalin persönlich formuliert wurden. So wurde auch eine jüdische Ergebenheitsadresse an Stalin einschließlich der Verurteilung der Mörderärzte vorbereitet, verfasst von dem Journalisten David Saslavsky und Jakob Chavison, dem Historiker Isaac Minz und Mark Mittin, ein Wissenschaftler, alles Personen, die die Kampagne gegen die Kosmopoliten gerade mal so überstanden hatten. Das war natürlich keine Privatinitiative besorgter Juden, sondern eine von oben angeordnete Aktion. Die Unterzeichner bekamen nicht einmal eine Kopie. Verfasst wurde der Brief zwischen Mitte und Ende Februar 1953, was aus der Erwähnung des Bombenanschlags in Tel Aviv hervorgeht. Und das Ganze, das kommt nochmal später, also veröffentlicht wurde, also dann nicht wegen Stalins unerwarteten Tod. Und da hieß es dann unter vorher noch, wir bitten die Regierung der UdSSR und den Genossen Stalin persönlich um Schutz der jüdischen Bevölkerung vor möglicher Gewalt im Gefolge der Enthüllungen über die ärztlichen Giftmischer und die Verstrickung von Sowjetbürgern jüdischer Herkunft, die, auf frischer Tat ertappt, bei einem amerikanisch-zionistischen Komplott zur Destabilisierung der sowjetischen Regierung gefasst worden sind. Gemeinsam mit allen Völkern der Sowjetunion begrüßen wir die Bestrafung der mordgierigen Ärzte, deren Verbrechen das höchste Strafmaß verdienen. Das sowjetische Volk ist höchst empört über den ständig wachsenden Umfang an Verrat und Treulosigkeit und über die Tatsache, dass zu unserem Komma viele Juden unseren Feinden bei der Bildung einer fünften Kolonne geholfen haben. Irregeleitete einfache Bürger könnten dazu getrieben werden, unterschiedslos gegen Juden zurückzuschlagen. Aus diesem Grunde beschwören wir sie, die Juden dadurch zu schützen, indem sie in die sich entwickelnden Gebiete des Ostens verlegt werden, wo sie für das Volk nützliche Arbeit leisten und dem verständlichen Zorn entgehen können, der von den verräterischen Ärzten heraufbeschworen worden ist. Das ist nach Rapoport Hammersichel Davidstern zitiert. Auch hier haben wir das Problem, dass viele Aussagen von Zeitzeugen keinerlei historischen Wert haben, wenn sie über die geplanten Maßnahmen Stalins gegen die Juden berichten, weil sie sich ja selber exkulpieren wollten wegen ihres eigenen Anteils an den Verbrechen. Nicht so etwa Chruschtschow, Kaganowitsch und Bulganin, damals also, ja, stellvertretender Regierungschef. Ich verlese jetzt nun den Brief, finde ich, für die Jakob Marinin, also Chavison, und David Saslavsky Unterschriften sammelten. Ilja Ehrenburg unterschrieb nicht und erbat sich dann Bedenkzeit und hat dann noch an Stalin geschrieben. Das werde ich nachher auch noch bringen. weil er wusste, dass er für die Außenwirkung eine wichtige Rolle spielte, tat er das natürlich, nämlich als lebender Beweis der Nicht-Existenz des Antisemitismus in der Sowjetunion. Dafür brauchte man Juden natürlich auch. Brief an die Redaktion der Pravda. Also jetzt machen wir mal den ganzen Brief. Im vorliegenden Brief halten wir es für unsere Pflicht, die uns aufwühlenden Gefühle und Gedanken auszusprechen, die mit der internationalen Situation zu tun haben. Wir möchten gern die jüdischen Arbeiter überall auf der Welt dazu aufrufen, mit uns gemeinsam über einige Fragen nachzudenken, die Lebensinteressen der Juden betreffen. Es gibt Menschen, die sich als Freunde und sogar als Vertreter des gesamten jüdischen Volkes ausgeben und dabei erklären, es gebe bei allen Juden einheitliche und gemeinsame Interessen. Es seien alle Juden durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden. Ja, das kann man ja in der Tora nachlesen, würde ich dann sagen. Aber diese Leute, die Zionisten, sind Helfershelfer der jüdischen Reichen und die schlimmsten Feinde der jüdischen Werktätigen. Jeder werktätige Mensch versteht, dass Juden nicht gleich Jude ist und dass es keine Gemeinsamkeit zwischen Menschen gibt, die ihr Brot mit eigenen Händen erarbeiten, und Finanzkapitän. Folglich existieren zwei Lager unter den Juden, das Lager der Arbeiter und das Lager der Ausbeuter. Die jüdischen Arbeiter sind daran äußerst interessiert, zusammen mit allen Werktätigen, mit allen progressiven Kräften die Sache des Friedens zu stärken, die Sache der Freiheit und der Demokratie. Wir wissen, dass im Lager der Kämpfer gegen die Kriegsbrandstifter auch Vertreter der jüdischen Werktätigen eine aktive Rolle spielen. Doch die jüdischen Industriellen und Bankmagnaten gehen einen anderen Weg. Den Weg der internationalen Abenteuer und Provokationen, den Weg der Entfachung eines neuerlichen Weltkriegs. Die jüdischen Milliardäre und Millionäre brauchen diesen Krieg, wie auch die Reichen der anderen Nationalitäten. Denn der Krieg ist für sie die Quelle riesiger Gewinne. Die Politik, die von den jüdischen Reichen betrieben wird, ist den Lebensinteressen der jüdischen Werktätigen zutiefst feindlich. Sie ist voll tödlicher Konsequenzen für die jüdischen Arbeiter. Wo ist denn da der gemeinsame Weg? Wo ist denn da jene Einigkeit und das gemeinsame Interesse aller Juden, wie sie so sehr die falschen Freunde der Juden, die Zionisten, beschwören? Versteckt hinter den heuchlerischen Worten von einem gemeinsamen Weg, einem gemeinsamen Interesse aller Juden, erlauben sich die Anführer Israels zu behaupten, sie vertreten die Interessen aller Juden. Doch lasst uns einmal untersuchen, wen in Wirklichkeit die Regierenden des Staates Israel vertreten, wem sie dienen. Ist es denn nicht eine Tatsache, dass in Israel nur die Bande der Reichen Wohlstand genießt, während gleichzeitig die überwiegende Mehrheit der jüdischen und der arabischen Bevölkerung große Not und Entbehrung leidet, halb im Elend existiert? Ist es denn keine Tatsache, dass die Herrschenden Israels die Werktätigen doppelt unterdrücken durch den jüdischen und den amerikanischen Kapitalismus? Das heißt also, der Staat Israel, wie jeder bürgerliche Staat überall auf der Welt, ein Reich der Ausbeutung der Volksmassen ist, ein Reich des leicht verdienten Einkommens für den Klüngel der Reichen. Das heißt, dass die regierende Clique Israels nicht das jüdische Volk vertritt, das in seiner Mehrheit aus Arbeitern besteht, sondern die jüdischen Millionäre, die mit den amerikanischen Monopolisten verbunden sind. Das legt auch die Politik der heutigen Führer Israels fest. Sie haben Israel eine Waffe zur Entfesselung eines neuen Krieges verwandelt in einen Vorposten der Kriegsbrandstifter. Der Staat Israel wurde in der Tat zum Aufmarschplatz der amerikanischen Aggression gegen die Sowjetunion und alle friedliebenden Völker. Vor kurzem wurden die ehrlichen Menschen der Welt durch die Nachricht einer Bombenexplosion auf dem Territorium der Vertretung der UdSSR in Israel erschüttert. Die faktischen Organisatoren und Inspiratoren dieser Explosion sind die heutigen Führer Israels. Bei ihrem Spiel mit dem Feuer verschärfen sie die angespannte Weltlage, wie sie die angloamerikanischen Kriegsbrandstifter geschaffen haben. Und weiter, welche Interessen verteidigt die internationale zionistische Organisation Joint, die eine Filiale des amerikanischen Geheimdienstes ist? Bekanntlich wurde in der UdSSR kürzlich eine Spionagegruppe aus Mörderärzten entlarvt. die Verbrecher, in ihrer Mehrheit jüdische bürgerliche Nationalisten, die vom Joint angeworben worden waren. Im Woski, im Kogan, Feldmann, Ettinger, Greenstein haben sich zur Aufgabe gemacht, mittels schädigender medizinischer Methoden das Leben der politisch Aktiven der Sowjetunion abzukürzen. Die Führungskader der Sowjetunion-Armee haben außer Gefecht zu setzen und damit die Landesverteidigung zu untergraben. Nur Menschen ohne Ehre und Gewissen, die sich mit Leib und Seele dem Imperialismus verkauft haben, konnten auf solch entsetzliche Verbrechen kommen. Es ist völlig klar, dass die Anführer des Staates Israel, die Anführer des Joint und anderer zionistischer Organisationen den Willen der sich aufplusternden jüdischen Imperialisten ausführen und derer, die ihre wirklichen Herren sind. Und es ist für niemanden ein Geheimnis, dass diese Herren die amerikanischen und englischen Millionäre und Milliardäre sind, die nach dem Blut der Völker dürsten im Namen neuer Profite. Wir, die Unterzeichnenden, weisen die lächerlichen Ansprüche der Ben-Gurions, Scharetz und der übrigen Kriegsbrandstifter zurück, die sie auf die Vertretung der Interessen des jüdischen Volkes geltend machen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass sogar diejenigen jüdischen Arbeiter, die bisher an die angebliche Gemeinschaft aller Juden geglaubt haben, nachdenken und sich unserer Einschätzung des wirklichen Wesens der Politik der jüdischen Reichen und ihrer Helfershelfer anschließen. Israel wurde von seinen Führern in ein Erbland der Amerikaner verwandelt und nun stellen sie das imperialistische Amerika als Freund der Juden dar. Gegen die Sowjetunion hingegen, gegen die Schutzmacht des Friedens und der Gleichberechtigung der Völker, führen sie eine Kampagne der Lügen und des Hasses. Warum dies so ist, lässt sich erklären. Wer wüsste nicht, dass in Wirklichkeit die jüdischen Werktätigen in den USA wie Zwangsarbeiter leben müssen, die von der grausamsten Maschinerie kapitalistischer Ausbeutung verfolgt werden. Wer wüsste nicht, dass gerade in diesem Lande der zügelloseste Rassismus und Antisemitismus blühen. Wer wüsste nicht, dass der Antisemitismus zu den untrüglichen Kennzeichen der faschistischen Cliquen gehört, die allesamt von den Imperialisten der USA unterstützt werden. Zugleich ist der ganzen Welt bekannt, dass die Völker der Sowjetunion und vor allem das große russische Volk in ihrem opfermutigen Kampf der Menschheit vor dem Joch des Hitlerismus gerettet haben und die Juden vor völliger Vernichtung und Tod. In unseren Tagen schreitet das sowjetische Volk in den ersten Reihen der Friedenskämpfer und verteidigt entschlossen die Sache des Friedens im Interesse der gesamten Menschheit. In der Sowjetunion ist die echte Brüderlichkeit unter den Völkern, den Großen wie den Kleinen, verwirklicht. Zum ersten Mal in der Geschichte haben die jüdischen Werktätigen gemeinsam mit allen Werktätigen der Sowjetunion ein freies, glückliches Leben erreicht. Ist es nicht klar, dass die Legende über das imperialistische Amerika als Freund der Juden eine bewusste Fälschung der Tatsachen ist? Ist es nicht genauso klar, dass nur notorische Verleumder die Dauerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit der Freundschaft zwischen den Völkern der USSR leugnen können? Die Feinde der Freiheit der Nationalitäten und der Freundschaft der Völker, wie sie in der Sowjetunion fest verankert sind, wollen bei den Juden das hochentwickelte Bewusstsein der gesellschaftlichen Verpflichtungen der Sowjetbürger unterdrücken. Sie wollen aus den Juden Russlands Spione und Feinde des russischen Volkes machen und dadurch den Boden bereiten, um den Antisemitismus wieder zu beleben, diese schreckliche Überbleibsel der Vergangenheit. Doch das russische Volk versteht, dass die riesige Mehrheit der jüdischen Bevölkerung der UdSSR Freund des russischen Volkes ist. Mit keiner List wird es den Feinden gelingen, das Vertrauen des jüdischen Volkes zum russischen Volk zu untergraben. Es wird nicht gelingen, uns und das große russische Volk auseinanderzubringen. Die werktätigen Juden der ganzen Welt haben einen gemeinsamen Feind. Das sind die imperialistischen Unterdrücker, in deren Dienst die reaktionären Redelsführer Israel stehen, ebenso wie die Spione und Diversanten, all die Wofsis, Kogans, Feldmanns und so weiter. Alle jüdischen Werktätigen der Welt eint eine gemeinsame Aufgabe, mit allen friedliebenden Menschen die Sache des Friedens und der Völkerfreiheit zu verteidigen und zu stärken. Dabei ist es unmöglich, die Lebensrechte der jüdischen Arbeiter in den Ländern des Kapitals zu verteidigen, unmöglich ein echter Kämpfer für Frieden und Freiheit zu sein, wenn man nicht auch den Kampf gegen die jüdischen Milliardäre und Millionäre und ihre zionistische Agentur führt. Das ureigenste Interesse der werktätigen Juden besteht darin, die Freundschaft mit den werktätigen Menschen aller Nationalitäten zu festigen. Je fester der Bund der Werktätigen aller Nationalitäten ist, desto stabiler die Sache von Frieden und Demokratie. Es mögen alle jüdischen Arbeiter, denen die Sache von Frieden und Demokratie teuer ist, ihre Anstrengungen vereinen und in einer breiten Front gegen die abenteuerliche Politik der jüdischen Milliardäre und Millionäre, gegen die Anführer Israels und den internationalen Zionismus auftreten. Angesichts der Wichtigkeit des Zusammenschlusses aller progressiven Kräfte des jüdischen Volkes, aber auch für die sachgerechte Information über die Lage der werktätigen Juden in verschiedenen Ländern und über den Kampf der Völker zur Festigung des Friedens, hielten wir es für zweckmäßig, in der Sowjetunion eine Zeitung herauszugeben, die breite Schichten der jüdischen Bevölkerung der UdSSR und des Auslands erreichen sollte. Wir sind überzeugt, dass unsere Initiative bei allen werktätigen Juden in der Sowjetunion und der ganzen Welt auf leidenschaftliche Unterstützung treffen wird. Es ist ein erstaunliches Dokument, auch für unsere Zeit. Der seit 1967 entfaltende neue Antisemitismus in Form des Antizionismus hatte im Grunde schon eine Blaupause. Am 20. Dezember 1952 erhielt Ehrenburg ist gemeint, den internationalen Stalin-Friedenspreis, der eigentlich nur Ausländern zugesprochen wurde. Naja, Ausländer, Ehrenburg, naja. In seiner Rede bei der Gegennahme 27. Januar 1953 widersetzte er sich den Forderungen, die Mörderärzte zu verdammen und erklärte, welches auch die nationale Herkunft des einen oder anderen Sowjetmenschen sein mag, er ist vor allem ein Patriot seines Vaterlands und ein echter Internationalist, ein Gegner jeglichen nationalen und rassistischen Diskriminierung, ein Vorkämpfer der Brüderlichkeit, ein furchtloser Verteidiger des Friedens. Nach dieser verkappten Kritik an der stalinistischen Judenverfolgung ging Ehrenburg zu einer offenen Anklage über. Auf dieser Feier im westlichen Weißen Saal des Kremls will ich jene Anhänger des Friedensgedenkens, die man verfolgt, quält und hetzt, will ich die Nacht der Gefängnisse erwähnen, die Verhöre und Gerichtssitzungen, den Mut der vielen. Diesen Kommentar zu den Geschehnissen im eigenen Land manipulierte die sowjetische Presse, aus Verfolgten wurde und von den reaktionären Mächten verfolgte, und das verkehrt das Ganze natürlich ins Gegenteil. Und Ehrenburg riskierte sein Leben, als er an Stalin noch einen Brief schrieb, in der er die Taktik des Angeklagten vom Jüdisch-Antifaschismus-Komitee imitierte, das Schlimmste zu verhüten, indem man vollständige Assimilation fordert. Was aber im Grunde ja auch seiner Auffassung entsprach und man hatte sich ja auch da an ihm orientiert. Ah, der Brief an Stalin. Teurer Josef Vissarionowitsch, ich habe mich nur deshalb entschlossen, Sie zu behelligen, weil mir eine Frage, die ich allein nicht zu lösen vermag, so außergewöhnlich wichtig erscheint. Die Genossen Minz und Marinin haben mich heute mit dem Text eines Briefes an die Redaktion der Pravda bekannt gemacht und mir vorgeschlagen, ihn zu unterschreiben. Ich halte es für meine Pflicht, mich mit Ihnen über meine Zweifel auszutauschen und um Ihren Rat zu bitten. Mir scheint, dass die einzige radikale Lösung der Judenfrage in unserem sozialistischen Staatswesen die volle Assimilation ist, die Verschmelzung der Menschen jüdischer Herkunft mit den Völkern, unter denen sie leben. Ich fürchte, dass ein kollektives Auftreten einer Reihe von Vertretern der sowjetischen Kultur, die nur ihre Herkunft eint, nationalistische Tendenzen verstärken kann. Im Text des Briefes kommt die Definition jüdisches Volk vor, die Nationalisten bestärken könnte, aber auch Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass es eine jüdische Nation nicht existiert. Besonders bin ich über den Einfluss eines solchen Briefs an die Redaktion auf die internationale Friedensbewegung besorgt. Immer, wenn in verschiedenen Kommissionen auf Pressekonferenzen die Frage gestellt wurde, warum es in der Sowjetunion keine jüdischen Schulen oder Zeitungen mehr gebe, habe ich stets gleich geantwortet, dass nach dem Kriege keine Reste vom einzigen Ansiedlungsraum mehr übrig geblieben sind. Und dass die neuen Generationen der Sowjetbürger jüdischer Herkunft sich nicht von den Völkern absondern wollen, unter denen sie leben. Die Veröffentlichung eines Briefes, der von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Komponisten unterschrieben ist, die über irgendeine Gemeinschaft der sowjetischen Juden sprechen, kann zur Aufblähung der widerwärtigen antisowjetischen Propaganda führen, die derzeit die Zionisten, die Bundisten und andere Feinde und das Vaterland betreiben. Auf dem Blickwinkel der progressiven Franzosen, Italiener, Engländer usw. so gibt es keinen Begriff des Juden als Vertreter einer bestimmten Nationalität. Dort ist Jude ein Begriff der Religionszugehörigkeit und Verleumder können den Brief an die Redaktion für ihre niedrigen Zwecke ausnutzen. Ich bin überzeugt, dass man unbedingt gegen jeglichen Versuch kämpfen muss, den jüdischen Nationalismus wiederzubeleben, der unausweichlich zum Verrat führen muss. Ich dachte, dass dafür einerseits aufklärende Artikel, auch für Menschen jüdischer Herkunft, nötig sind, andererseits die Klarstellung seitens der Pravda selbst, wie sie schon so gut in dem Brieftext formuliert ist, nämlich, dass die überwiegende Mehrheit der Werktätigen jüdischer Herkunft zutiefst dem sowjetischen Vaterland und der russischen Kultur ergeben ist. Mir scheint, dass solche Artikel die ausländischen Verleumder sehr stören und unseren Freunden, die für den Frieden kämpfen, gute Argumente liefern würden. Sie verstehen, teurer Josef Vissarionovich, dass ich selbst diese Fragen nicht lösen kann und deshalb gewagt habe, ihnen zu schreiben. Es geht hier um einen wichtigen politischen Schritt und ich beschloss, sie darum zu bitten, jemanden damit zu beauftragen, mir ihre Meinung mitzuteilen, ob von mir gewünscht wird, ein solches Dokument zu unterschreiben. Wenn führende Genossen mir mitteilen, dass die Veröffentlichung des Dokuments und meine Unterschrift für die Verteidigung unseres Vaterlandes und die Friedensbewegung nützlich sein werden, unterschreibe ich sofort den Brief an die Redaktion. Hochachtungsvoll, Ilja Ehrenburg. Die Antwort Stalins bzw. seine Reaktion darauf ist nicht bekannt. Ehrenburg ging davon aus, dass Stalin den Brief kannte und gebilligt hätte, wenn nicht initiiert sogar hätte. Vielleicht hat Ehrenburg Stalin, der am 5. März starb, das Leben von Tausenden von Juden gerettet, indem er ihn eine Weile beschäftigt hat mit anderen Dingen, indem er ihn mit eigenen Waffen schlagen wollte. Auf jeden Fall hat Stalin am 5. März viele Menschen gerettet, nicht nur Juden.